Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Mit Dorothee Holz herzlich willkommen. Kaum ein Gesetz hat für so viel Aufsehen und auch Abwehr gesorgt wie das sogenannte Heizungsgesetz. Ab diesem Jahr soll jede neu eingebaute Heizung zu 65% mit erneuerbarer Energie betrieben werden. Der Staat hilft mit. Ab heute geht die dritte Förderrunde für alle Hausbesitzer und Wohnungseigentümer. Eine neue Heizung einbauen, das kostet viel Geld, auch wenn der Staat einen Teil übernimmt. Die Deutschen halten ihr Geld gerade zusammen, denn die wirtschaftliche Lage trübt sich immer weiter ein, Jobabbau und Firmeninsolvenzen inklusive. Der Bund, die Länder und die Gemeinden machen aber weniger Schulden. Das Staatsdefizit ist im ersten Halbjahr gesunken. Deutschland ist da europäischer Musterschüler. Die Fußball-Europameisterschaft hatte auch bei Konsumenten Spuren hinterlassen. Das sportliche Großereignis hat die Kauflaune stimuliert. Von Euphorie war sogar die Rede. Doch das war offensichtlich nur eine Eintagsfliege. Die Konsumentenstimmung hat sich im August erheblich eingetrübt, passend zum wirtschaftlichen Umfeld. Volker Hirt berichtet.
Wer das Gefühl hat, weniger in den Taschen zu haben und dass sich auch in nächster Zeit nichts an der finanziellen Situation ändert, geht nicht mehr gerne ausschweifend shoppen. Die Deutschen haben so ein Gefühl. Das geht aus der aktuellen Studie des Marktforschungsunternehmens GfK und des Nürnberger Instituts für Marktentscheidungen hervor. Der entsprechende Index, der die Einkommenserwartung abbildet, sank auf 16,2. Das ist ein Rückgang gegenüber dem Vormonat um 3,5 Punkte. Einen größeren Rückgang innerhalb eines Monats gab es laut NEM und GfK zuletzt vor 2 Jahren. Auch die Sparneigung habe zugenommen. Auf gut Deutsch, die Menschen schnallen den Gürtel enger. Woher kommt diese Zurückhaltung? Die Arbeitslosenzahlen steigen leicht, viele Unternehmen gehen pleite und die, die das noch verhindern können, setzen verstärkt auf Personalabbau. Dass das schwächelnde Konsumklima der Verbraucher nicht nur ein Gefühl ist, wird vom Statistischen Bundesamt bestätigt. Die deutsche Wirtschaft sei im Frühjahr wegen zurückgehender Investitionen geschrumpft. Das Bruttoinlandsprodukt sank von April bis Juni im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 0,1%.
Die Verbraucher fallen als Wirtschaftsmotor genauso aus wie die Exportbranche. Das verheißt nichts Gutes. Gleichzeitig darf sich Deutschland rühmen, bei der Verschuldung vorbildlich zu sein. Gibt es einen Zusammenhang zwischen geringer Verschuldung und wirtschaftlicher Stagnation? Dazu schalten wir in die Frankfurter Börse zu Claudia Wehrle und zu ihrem heutigen Gesprächsgast.
Und das ist Felix Hüfner, Europaökonom bei der UBS. Herr Hüfner, wir haben eben gehört, die Verbraucher sparen, halten ihr Geld zusammen. Einige Gründe haben wir auch gehört. Dennoch verwunderlich, denn bei den letzten Tarifverhandlungen sind ja zum Teil deutliche Lohnsteigerungen ausgehandelt worden. Verpufft das?
Ja, es sind auch nicht nur die Tariflohnsteigerungen, es ist ja auch die Inflation, die sinkt, die Leute mal so real mehr Einkommen und die Beschäftigung ist immer noch auf sehr, sehr hohem Niveau. Das heißt in der Tat, es verwundert, warum nicht mehr konsumiert wird und Sie haben recht, bis jetzt verpufft das, die Leute sparen dieses zusätzliche Einkommen.
Die Verbraucher fallen also als Konjunkturlokomotive aus. Das IFO-Institut sagt, auch Deutschlands Exportwirtschaft fällt als Wachstumsmotor aus. Es wird zu wenig investiert. Was bleibt? Ist eine Rezession noch abzuwenden?
Ja, wir haben im Prinzip 3 Gegenwinde. Das eine ist die schwache Nachfrage aus dem Ausland, aus China vor allem. Das zweite sind die hohen Zinsen, die auf dem Bau lasten. Die EZB senkt die Zinsen jetzt, aber das dauert, bis sich das in den Daten widerspiegelt. Und das dritte ist, dass der Staat spart, konsolidiert. Auch das lastet auf dem Wachstum. Ich denke, es ist zu früh, den Verbraucher abzuschreiben. Ich glaube, dass diese Ausgangslage von steigenden Realeinkommen doch dazu führen könnte, dass mehr konsumiert wird. Denken Sie auch daran, dass der Dienstleistungskonsum ganz gut funktioniert. Die Leute fahren in den Urlaub, gehen in Restaurants. Was nicht passiert, ist diese Güternachfrage. Und was die Rezession betrifft, Rezessionen kommen normalerweise nach großen Aufschwüngen, wo man dann in die Rezession fällt. Das, was wir in Deutschland haben, ist mehr Stagnation über Jahre hinweg. Es ist weniger, dass uns eine starke Rezession bevorsteht. Es ist eher eine Stagnation.
Es gibt Meldungen, dass Kanada zusätzliche Zölle in Höhe von 100% auf Elektroautos aus chinesischer Herstellung angekündigt hat. Jetzt droht China Kanada mit Gegenmaßnahmen. Gut, Deutschland ist jetzt nicht direkt davon betroffen. Indirekt denke ich schon. Verschärft das die Situation noch einmal?
Ja, Deutschland hat den mit dem höchsten Industrieanteil in Europa, der sehr exportabhängig ist. Das heißt, alles, was den Welthandel beeinträchtigt, trifft Deutschland mehr als andere. Ob diese letzte Maßnahme jetzt, wie stark die ins Gewicht fällt, das muss man abwarten. Aber generell ist, glaube ich, die Sorge dafür, dass diese Handelsbeschränkungen zunehmen werden, dass der Welthandel schwächer wird, der lastet jetzt schon auf der Stimmung und führt zu weniger Investitionen.
Soweit der Blick auf die wirtschaftliche Lage. In Sachen Verschuldung ist Deutschland Musterschüler. Und das in einem Land, das europaweit ohnehin ja schon gut dasteht, wenn man das beispielsweise mit Frankreich oder mit Italien vergleicht. Die Staatsschulden schrumpfen auf Kosten der Wirtschaft?
Ja, ich denke, diese fiskalische Konsolidierung, die Rückführung des Budgetdefizits kostet uns Wachstum nicht sehr viel. Wir schätzen etwa 0,2 Prozentpunkte. Aber es ist in der Tat so, dass wenn der Staat weniger investiert, wenn er weniger ausgibt, hat das Konsequenzen für das Wirtschaftswachstum.
Sagt Felix Hüfner, Europaökonom bei der UBS.
Also Sparen hat Auswirkungen auf das Wirtschaftswachstum und welche Auswirkungen haben denn diese schlechten oder schwachen Wirtschaftsdaten auf den Aktienmarkt und auch auf den Euro?
Der DAX hat sich zwar bis auf 18.700 Punkte hochgearbeitet, kann sich aber nicht ganz auf diesem Niveau halten, steht jetzt bei 18.695 Punkten. Der Euro wird mit einem Dollar 11,68 gehandelt.
Danke bis hierhin. Wir hören uns gleich nochmal. Beim Urlaub wird am wenigsten gespart, aber wer heute und die kommenden Tage mit dem Ferienflieger Discover fliegen will, der bekommt Probleme. Seit heute Nacht wird nämlich gestreikt. Lars Hofmann direkt vom Frankfurter Flughafen.
Wegen des viertägigen Streiks bei der Lufthansa-Tochter Discover mussten in Frankfurt bislang rund ein Dutzend der für heute geplanten 50 Starts und Landungen gestrichen werden. In den nächsten Tagen könnte es aber an den Flughäfen in Frankfurt und München zu weiteren Ausfällen und auch Verzögerungen wegen des Streiks kommen. Im Terminal 1 am Frankfurter Flughafen haben sich Beschäftigte aus dem Cockpit und der Kabine zu einer Kundgebung getroffen. Mehrere Dutzend haben hier ihre Forderung nach einem Tarifvertrag mit den Gewerkschaften Cockpit und UFO unterstützt. Die Gewerkschaften und die Beschäftigten sind verärgert darüber, dass der Discover-Konzern, die Lufthansa-Tochter, kurzfristig einen Tarifvertrag mit Verdi abgeschlossen hat. Sie wollen jetzt eigene Tarifverträge durchsetzen. Der Präsident der Pilotengewerkschaft Cockpit sagte, das Discover Management habe Verhandlungen mit UFO oder Cockpit rundweg abgelehnt. Deshalb steht zu vermuten, dass dieser viertägige Streik nicht der letzte in diesem Konflikt ist.
Die Proteste der Streikenden nicht zu überhören. Wir gehen wieder in den Frankfurter Börsensaal. Discover ist eine Tochter der Lufthansa. Noch wissen wir nicht, wie hoch die Streikkosten ausfallen werden. Aber gibt es schon Reaktionen bei der Lufthansa-Aktie?
Lufthansa-Aktien gehören mit einem Plus von 3,5% zu den großen Gewinnern im MDAX heute.
Also bisher keine Reaktionen, zumindest nicht direkt auf diesen Streik. Konkurrent Ryanair, der macht Tabula Rasa. Am Berliner Flughafen streicht ein Fünftel seines Angebots dort. Was ist da los?
Grund seien die hohen Zugangskosten, also Steuern und Gebühren, heißt es zur Begründung. Mehrere Ziele sind von diesen Streichungen getroffen, unter anderem Brüssel, Krakau, Luxemburg oder Riga. Ein konkretes Datum für die Flottenreduzierung nannte Ryanair zunächst noch nicht. Auch wie viele Beschäftigte in Berlin davon betroffen sind, das ist zunächst noch offen. Das ist auch nicht das erste Mal, dass eine Fluggesellschaft am Berliner Flughafen das Angebot reduziert. Wegen hoher Kosten und es ist auch nicht ausgeschlossen, dass Ryanair in den kommenden Jahren noch weitere Sitzplätze aus dem deutschen Angebot streichen wird.
Und wir schauen auf die Autobranche. Sie haben es in Ihrem Gespräch erwähnt, 100% Einfuhrzölle auf chinesische E-Autos und das können nicht nur die Vereinigten Staaten, das kann auch Kanada. Wie stehen denn Autoaktien da?
BMW, VW, Mercedes-Benz, alle Papiere sind im Plus. Die Chinesen wollen dem auch nicht tatenlos zusehen. Die Regierung droht mit Gegenmaßnahmen, um chinesische Unternehmen zu schützen, wie es offiziell heißt. Die Zusatzzölle würden den Handels- und Wirtschaftsbeziehungen zwischen China und Kanada schaden. Für die Chinesen ist der Export inzwischen ein ganz, ganz wichtiger Wirtschaftsfaktor geworden. Und den aufzugeben, fällt schwer.
Die Sommerferien, die gehen langsam zu Ende und der Reisekonzern TUI, der schaut schon auf den Herbst. Wie sieht es da aus?
Ja, wir haben ja vorhin drüber gesprochen, selbst wenn der Gürtel enger geschnallt werden muss, Reisen ist einer der Ausgabeposten, bei dem am wenigsten gespart werden soll. Die TUI erwartet eine starke Nachfrage in den Herbstferien. Strandurlaub am Mittelmeer habe Hochkonjunktur. Viele Gäste möchten den Sommer verlängern. Manch einer sagt sich auch, wenn es also durch den Klimawandel bedingt immer heißer wird, dann nutze ich lieber die etwas kühleren Tage im Herbst. Und nicht zuletzt kann sich TUI oder hat TUI von der Pleite des Konkurrenten FDI weitere Kontingente gesichert. TUI-Aktien sind zum Mittag deutlich im Plus.
Dann schauen wir noch auf Gold und auf den Kurs der Staatsanleihen.
Die Umlaufrendite ist von 2,24 auf 2,27% gestiegen. Und die Feinunze Gold kostet 2.512,25 $.
Danke an Claudia Werle im Frankfurter Börsensaal. Hört sich etwas abgedroschen an, aber in diesem Fall passt es. Aller guten Dinge sind drei. Mit der dritten Förderrunde, die heute beginnt, sind jetzt alle antragsberechtigt, die ihre alten Gas- oder Ölheizungen gegen eine klimafreundliche Alternative tauschen wollen. Ab jetzt können sich auch Vermieter von Einfamilienhäusern bewerben, genauso wie Kommunen und Unternehmen. Bis zu 70% Zuschuss sind drin. Bisher lahmt aber die Nachfrage. Gibt es jetzt einen Schub? Mischa Erhardt hat nachgefragt.
Ab heute steht die Heizungsförderung allen Eigentümerinnen und Eigentümern von Häusern und Wohnungen offen. Neben den bislang bereits Förderberechtigten kommen nun also auch Besitzer von vermieteten Einfamilienhäusern, Kommunen und Unternehmen dazu.
Die Heizungsförderung ist ein wichtiger Baustein in der Gebäudeförderung und wichtig für das Gelingen der Energiewende.
Unterstrich Katharina Hamann, Vorständin der staatlichen Förderbank KfW, im Juni bei einer ersten Bilanz der Förderung. Allerdings blieb bereits zu diesem Zeitpunkt die Zahl der Förderungen hinter den Erwartungen zurück. Nach aktuellen Zahlen der KfW sind bislang seit Start der Förderung Ende Februar rund 93.000 Zusagen erteilt worden. Das Volumen liegt bei 1,3 Milliarden Euro. Dass die Nachfrage nach Fördermitteln für den Heizungstausch vergleichsweise schleppend verläuft, führt Christian Handwerk von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen darauf zurück, dass es ziemlich kompliziert sei für mögliche Antragsteller, sich in dem Dschungel von Fördermöglichkeiten durch das Heizungsgesetz zurechtzufinden.
Das Ziel, was letztendlich im Gesetz steht, ist es, durch das Heizen CO2 zu reduzieren. Dieses Ziel hätte man aber wesentlich einfacher im Gesetz formulieren können. Stattdessen ist jetzt für jede einzelne Heizung eine bestimmte Vorgabe im Gesetz niedergeschrieben, wodurch man als Verbraucher schnell den Überblick verliert.
Deswegen sollten Interessierte sich beraten lassen. Auch bei Unternehmen, die grundsätzlich ab heute Fördermittel beantragen können, herrscht Zurückhaltung und Abwarten. Grund dafür sind unter anderem die vielen Diskussionen um das Gesetz, die für Verunsicherung gesorgt hätten, so der Verband BVMW, der Mittelstand.
Eine wichtige Erkenntnis der Diskussion um das Gebäudeenergiegesetz ist, das, was heute gilt, kann morgen bereits Makulatur sein,
sagt BVMW-Chefvolkswirt Hans-Jürgen Völz.
Jeder Investor weiß, das Schädlichste, was für Investitionen überhaupt denkbar sind, sind unsichere Rahmenbedingungen. Und wenn dann bereits bestehende Gesetzesgrundlagen wieder zerredet werden, neue werden diskutiert, dann herrscht wiederum für eine gewisse Zeit Unschlüssigkeit und von daher abwartende Haltung.
Beim Deutschen Städte- und Gemeindebund heißt es auf Anfrage, dass die Heizungsförderung nun auch für Kommunen ein wichtiges Signal sei. Damit die Wärmewende gelinge, bräuchten viele Kommunen aufgrund der angespannten Haushaltslage die Investitionszuschüsse für den Einbau klimaneutraler Heizungen. Das Heizungsgesetz sieht generell mindestens 30% an Förderung vor, egal ob für den Heizungstausch in Wohn-, Geschäfts- oder kommunalen Gebäuden. Je nach Einkommen und Geschwindigkeit des Heizungstausches sind bis zu 70% Zuschuss möglich, für Unternehmen bis zu 35%. Hintergrund des Gebäudeenergiegesetzes ist es, dass der Gebäudebereich rund ein Drittel der CO2-Emissionen in Deutschland verursacht. Das Gesetz schreibt unter anderem vor, dass ab diesem Jahr jede neu eingebaute Heizung zu 65% mit erneuerbaren Energien betrieben werden muss. Diese Regelung greift aber zunächst nur für Neubauten in Neubaugebieten.
Mischa Erhardt berichtete, wer eine neue Heizung einbauen lassen will, der muss häufig sehr lange warten. Es fehlen Fachkräfte. Der Fachkräftemangel zwingt dazu, über neue Wege nachzudenken, um die Situation am Arbeitsmarkt zumindest etwas zu entspannen. Ein Weg könnte sein, Rentnerinnen und Rentner länger in Arbeit zu halten, über das Renteneintrittsalter von 66 Jahren hinaus. Als Anreiz soll die Rentenaufschubprämie dienen. Wer später in Rente geht, soll eine Einmalzahlung erhalten. Johannes Kuhn mit Einzelheiten.
Länger arbeiten als bis 66 soll sich lohnen, und zwar durch eine sogenannte Rentenaufschubprämie. Bislang ist es so, wer nach dem Renteneintrittsalter arbeitet, kann theoretisch jetzt schon unbeschränkt hinzuverdienen. Das Einkommen wird nicht auf die monatlich ausgezahlte Altersrente angerechnet. Die Rentenaufschubprämie ist die Möglichkeit, auf die monatliche Rentenzahlung zu verzichten und stattdessen das Geld am Ende des Jahres als Einmalzahlung zu erhalten. Johannes Geier, Rentenexperte des DIW.
Aus individueller Sicht ist der finanzielle Vorteil meiner Verständnis nach vor allem der, dass damit Abgabenfreiheit und eventuell Steuerfreiheit geworben wird. Also da ist der finanzielle Anreiz eigentlich gar nicht so riesig, ja, im Verhältnis zu der Situation, die wir jetzt schon haben, weil sie eben auch gleichzeitig ohne Abzüge zu ihrer Rente hinzuverdienen können.
Konkret sollen die Arbeitgeber ihre Beiträge zur Arbeitslosen- und zur Rentenversicherung an die arbeitenden Senioren auszahlen dürfen, was 10,6% mehr Bruttogehalt bedeuten würde. Voraussetzung für die Rentenaufschubprämie ist, dass es sich nicht um einen Minijob handelt. Die neue Auszahlungsform ist Teil des im Juli vereinbarten Wachstumspakts der Ampelregierung. Sie soll ab 2027 eingeführt und nach 5 Jahren überprüft werden. Zuerst hatte Reuters über die Pläne berichtet, die am 4. September ins Kabinett kommen sollen. Mit der neuen Auszahlung sollen Flexibilisierungen für Arbeitgeber einhergehen. Wenn die bislang Mitarbeitende über die Rentenschwelle hinaus beschäftigen wollten, mussten sie gültige Verträge achten. Oft blieben die Mitarbeitenden deshalb weiter unbefristet beschäftigt. Nun sollen solche Anschlussarbeitsverhältnisse auch befristet geschlossen werden dürfen. Die Bundesregierung hatte bereits angekündigt, angesichts des Fachkräftemangels das Arbeiten jenseits des Rentenalters attraktiver machen zu wollen. DIW-Rentenexperte Geier erinnert allerdings daran, schon jetzt hänge die Motivation zum Weitermachen nicht unbedingt mit dem Geld, sondern vor allem mit der Art der Tätigkeit zusammen.
Typischerweise sind es viele Jobs im eher nicht so körperlich belastenden Berufen und dann auch eher besser bezahlte Jobs. Andere Menschen, die das nicht können aus gesundheitlichen Gründen, ist diese Maßnahme nichts. Also die werden einfach von der Maßnahme nicht erreicht.
Die Gewerkschaften befürchten deshalb bei der Rentenaufschubprämie Mitnahmeeffekte von Besserverdienenden. Anja Piel vom DGB verweist zudem darauf, dass die Sozialversicherung belastet würde.
Wenn man in die Sozialkassen greift, um Arbeit höher zu bringen in der Entlohnung, dann ist man ja eigentlich schon in der Verantwortung der Arbeitgeber. Also einen Griff in die Beitragskassen dafür zu machen, dass man Menschen ihre Arbeit aufwertet, das finden wir eigentlich sehr aberwitzig. Das ist nicht nur eine verteilte Verantwortung, sondern damit gehen natürlich langfristig dann auch Beitragssätze hoch.
Einig sind sich Gewerkschaften und Arbeitgeberverband BDA darin, dass Geld in der Frage der Weiterarbeit nicht alles ist. Die Gewerkschaften fordern deshalb altersgerechte Arbeitsplätze. Die Arbeitgeber dagegen halten Anreize zur Frühverrentung wie die Rente mit 63 für fehl am Platz.
Wenn ein Stein fällt, kann das den anderen mit nach unten reißen. Die Meierwerft in Papenburg steckt in großen Schwierigkeiten, ist nicht flüssig. Der Bund und das Land wollen den Schiffsbauer übernehmen und zudem eine Bürgschaft stellen mit Kosten in Milliardenhöhe. Zur Meierwerft gehört auch die Neptunwerft in Rostock-Warnemünde. Der geht es eigentlich gut und die Beschäftigten dort hoffen, dass dieser Standort nicht gefährdet ist. Unsere Korrespondentin Silke Hasselmann berichtet.
Mitgefangen, mitgehangen? Diese Frage trieb in den letzten Monaten die Rostocker Kollegen um, ob nun festangestellt oder als Leiharbeiter bei der Neptunwerft GmbH unterwegs. Nein, so die zuversichtliche Vermutung von Personalrat und Gewerkschaft. Wenn Meier strauchelt, falle Neptun nicht ohne weiteres mit, weil die Rostocker Auftragsbücher bis 2027 gut gefüllt seien mit Aufträgen für 10 Flusskreuzschiffe, 2 Marinetanker und für ein Forschungsschiff. Auf der Betriebsversammlung gestern unterstrich der neue Werftleiter Stefan Schmetz, dass die Neptunwerft selbstständig wirtschafte. Tatsächlich sind beide Werften eigenständige GmbHs unter dem Dach der in Luxemburg sitzenden Meier Neptun Holding. Wie vom Land Niedersachsen gefordert, werde sich die Meier Werftengruppe nun neu organisieren und dabei den Hauptsitz wieder nach Deutschland zurückverlagern. Außerdem werde der Papenburger Stammbetrieb mit der Firmentochter in Rostock fusionieren zur Meyer Neptun GmbH, die am Ende insgesamt 5.500 Mitarbeiter zählen wird. Für den Standort an der Warnow werde das keine nachteiligen Folgen haben.
Also es kommt schon eine etwas Erleichterung durch, ne?
Sagt Betriebsrat Behrens nach der Betriebsversammlung im NDR.
Und damit natürlich bei den Kolleginnen und Kollegen auch ein bisschen Planungssicherheit, auch für die Familien, ne?
Doch sowohl für Papenburg als auch für Rostock gibt es noch einige Unsicherheiten. Zwar will allein der Bund für etwa 400 Millionen Euro rund 90% der Eigentumsanteile der Meyer Werft erwerben und Kreditbürgschaften in Höhe von 900 Millionen Euro ausreichen. Doch die Gläubigerbanken lassen der Bundesregierung nur noch knapp 3 Wochen Zeit, um sich diese Ausgaben vom Bundestag genehmigen zu lassen. Vor dem Hintergrund heftiger Haushaltsspardebatten vermutlich nicht einfach, zumal Kritiker die Frage nach der ordnungspolitischen Klugheit aufwerfen, wenn der Staat in diesem Ausmaß unternehmerisch tätig sein will und damit ausgerechnet den Bau von Kreuzfahrtschiffen mit Steuergeldern unterstützt. Abgesehen davon fragt man sich in Rostock, ob das von der Bundesregierung in Aussicht gestellte Bürgschaftsprogramm für den Konverter-Plattformbau die parlamentarische Haushaltsberatung übersteht. Die Neptunwerft Rostock will mit dem belgischen Unternehmen Smulders riesige Strom-Konverter-Plattformen bauen, also schwimmende Umspannwerke für die Windparks vor den Nord- und Ostseeküsten. Mecklenburg-Vorpommern stehe dazu, dieses Bürgschaftsprogramm zu unterstützen. Das betonte Wirtschaftsstaatssekretär Jochen Schulte nun noch einmal auf der Betriebsversammlung der Neptunwerft GmbH.
Diese Konverterplattform brauchen wir ja nicht nur für uns in Mecklenburg-Vorpommern, um Arbeitsplätze zu generieren, sondern die brauchen wir ja für den gesamten Transformationsprozess erneuerbarer Energien. Der Bund wird insgesamt 10 Milliarden Euro zur Verfügung stellen. Wir werden in diesem Jahr noch dem Landtag einen Gesetzentwurf vorlegen, damit das Land dazu 300 Millionen Euro als Kofinanzierung beitragen kann. Und auch das ist ein klares Signal an den Standort hier in Warnemünde.
Wo der Nutzungsvertrag für ein Teilgelände des bundeseigenen Marinearsenals auf der benachbarten Warnow-Werft längst in Sack und Tüten wäre, gäbe es nicht die Verzögerung auf Seiten der Meyer-Gruppe wegen der Lage der Papenburger Werft. Immerhin, so heißt es aus dem Marinearsenal, soll der Vertrag noch in diesem Jahr feierlich unterzeichnet werden.
Silke Hasselmann, die Wirtschaftskommentare befassen sich mit den bevorstehenden Landtagswahlen in Ostdeutschland. Der AfD-Spitzenkandidat in Thüringen, Höcke, hat eine Kampagne von Familienunternehmen mit dem Thema Made in Germany, Made by Vielfalt attackiert.
Dazu schreibt das Handelsblatt: Björn Höcke will den Familienunternehmen einen Maulkorb umhängen. Er warf mittelständischen Firmen Heuchelei vor, die sich für Vielfalt aussprechen und vor seiner Partei warnen. Ich hoffe, dass diese Unternehmen in schwere wirtschaftliche Turbulenzen kommen. Unternehmer sollten die Klappe halten, wenn es um Politik geht, so Höcke. Es ist schon ein merkwürdiges Verständnis vom Recht auf Meinungsfreiheit, das sich hier bei Höcke offenbart. Dass der AfD-Mann kein Produkt mehr vom Mittelständler Stiel kaufen will, das ist seine Sache. Aber dass Höcke Unternehmen und ihren Beschäftigten auch noch den wirtschaftlichen Niedergang wünscht, zeigt, welch krude Denke bei ihm vorherrscht. Wer gegen ihn ist, soll untergehen. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung bemerkt: Für Unternehmen in Ostdeutschland ist es heikel, sich offen gegen die AfD zu stellen. Schließlich müssen sie davon ausgehen, dass wie in den Umfragen auch unter ihren Kunden und Mitarbeitern knapp jeder Dritte mit den Rechtspopulisten sympathisiert. Dass die Betriebe trotzdem so laut warnen, zeugt von Mut und dem Ernst der Lage. Anders als Björn Höcke es darstellt, würde die AfD die heimische Wirtschaft nicht stärken. Im Gegenteil, ihre ausländerfeindlichen Parolen schrecken schon heute Fachkräfte aus dem Ausland ab. Der Solarzellenhersteller Meyer Burger hat seine Pläne zum Bau einer Fabrik in den USA aufgegeben. Der Standort in Ostdeutschland soll erhalten bleiben. Die Frankfurter Rundschau schreibt: Der einstige Solarprimus steht nach der Absage der US-Pläne vor einem Scherbenhaufen. Der eben noch als nicht zukunftsfähig eingestufte Standort in Bitterfeld-Wolfen soll nun plötzlich Rückgrat der Zellproduktion sein. Die Investoren glauben diese Erzählung nicht. Der Energiekonzern Uniper testet in Niedersachsen einen unterirdischen Speicher für Wasserstoff. Die Neue Osnabrücker Zeitung schreibt: So bekommen die seit 2017 nicht mehr genutzten Erdgasspeicher ein zweites Leben. Und wenn kein Wind weht, wird Wasserstoff genutzt, bis die nächste Brise kommt. Eine klasse Idee.
Das war Wirtschaft am Mittag. Ich danke für Ihr Interesse. Am Mikrofon war Dorothee Holz und ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.